Mit welchen Namen offenbart sich Gott? Das ist das Thema unserer heutigen Katechismus-Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Renate Mewes. Zu diesem Thema ist uns zugeschaltet Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Ich freue mich, Sie hier bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich freue mich auch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen.
Mit welchen Namen offenbart sich Gott? Das Kompendium sagt uns Folgendes dazu. Gott offenbart sich Mose als der lebendige Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Exodus Kapitel 3, Vers 6. Gott offenbart Mose auch seinen geheimnisvollen Namen. Ich bin, der ich bin, Jahwe. Der unaussprechliche Name Gottes wurde bereits zur Zeit des Alten Testaments durch das Wort Herr ersetzt. So erscheint Jesus im Neuen Testament, wenn er Herr genannt wird als wahrer Gott. Frau Dr. Helga Böse, wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen.
Ja, also mit welchem Namen offenbart sich Gott? Das ist die Frage, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche uns stellt und beantwortet. Aber bevor wir uns mit den Aussagen dieses Textes beschäftigen, wollen wir einen Augenblick zurücktreten und uns fragen, warum lässt sich der große Gott und Schöpfer überhaupt dazu herab, uns seinen Namen zu nennen? Gewöhnlich ist es ganz nutzlos, ihn oder uns nach dem Warum seiner Handlungen und Entscheidungen zu fragen. Wir bekommen keine Antwort. Doch diesmal ist es anders. Wenn sich zwei Personen wirklich begegnen, wenn sich eine Beziehung zwischen ihnen entfalten soll, dann müssen sie einander ihren Namen nennen und sich so zu erkennen geben. Es ist ein uraltes Wissen, dass der Name etwas von der Identität, von dem Wesen eines Menschen und seiner Lebensbestimmung verrät. Wir finden dieses Wissen in den vielen Namensdeutungen der biblischen Bücher ebenso wie in den Volksmärchen. Wer den Namen eines Menschen kennt, erhält Zugang zu dessen Charakter und Schicksal. Denken wir an Schneeweißchen und Rosenrot oder an Dornröschen. Man glaubt auch, dass die Kenntnis des Namens Macht über den anderen verleiht. So verliert das Rumpelstilzchen mit der Offenbarung des Namens seinen Zauber und seine Kraft. Noch heute wollen Eltern ihrem neugeborenen Kind einen Namen geben, der ihre Hoffnungen und Wünsche für seine Entwicklung und sein Schicksal ausdrückt. Durch die Taufe wird dann dieser Name zum ersten Mal vor Gott genannt und gewissermaßen als prägendes Merkmal bestätigt und geheiligt. Wenn ein Mensch zu einem anderen Kontakt aufnehmen will, braucht er einen Namen, um ihn zu erreichen, um ihn persönlich, das heißt als Person, ansprechen zu können. Warum also hat Gott uns seinen Namen genannt? Gewiss nicht, damit wir Macht über ihn gewinnen. Er wollte uns den Zugang zu ihm öffnen, einen Zugang, den wir alleine und von uns aus nicht finden können. Wir sollten nicht als Blinde und Verlorene in ein gewaltig sich dehnendes, stummes Weltall hineinrufen müssen, sondern wir sollten den erreichen, der lebendiger Urgrund und planender und wirkender Schöpfer hinter allem ist. Als er seinen Namen und damit sein Wesen offenbarte, ist der verborgene Gott uns nahe gerückt und auf eine neue Weise in das alltägliche Leben des Menschen eingetreten. Entschuldigung. Noch immer ist er für viele eine kaum und nur ungenau erahnte, gesichtslose und ferne Macht, die für das eigene Dasein keine Bedeutung hat. Oder er wird gar für eine Idee gehalten, für eine Konstruktion, die der Mensch sich ausgedacht hat, um seine Ängste besser zu bestehen. Er aber hat sich mit der Offenbarung seines Namens als lebendige Person erwiesen, als ein Gegenüber, das an unserem Schicksal teilnimmt, als jemand, der den Menschen anredet und von ihm angesprochen werden will. Und er hat es dafür auf sich genommen, missverstanden und verleugnet zu werden. Die Offenbarung des Gottesnamens, die für das Grundverständnis im Alten und Neuen Testament entscheidend wurde, fand am Berg Horeb statt und noch einmal am Sinai. Zuerst nennt Gott seinen Namen gegenüber Mose allein, dann vor dem ganzen Volk Israel. Die Begegnung mit Mose, wie das Buch Exodus sie erzählt, ist uns allen vertraut. Da steht in der Kargheit der Wüste ein brennender Dornbusch, der doch nicht verbrennt. Im Feuer und in der Einsamkeit gibt Gott sich zu erkennen. Es ist eine stille und zugleich hochdramatische Geschichte. Der Weltenschöpfer zieht Mose an durch eine geheimnisvolle Naturerscheinung. Er verbietet ihm, zu nahe heranzukommen und befiehlt ihm, die Schuhe auszuziehen, denn da, wo Gott ist, ist heiliger Boden. Bevor er Mose den Auftrag erteilt, Israel aus Ägypten herauszuführen, legitimiert er sich sozusagen als einer, der lebendig ist, mächtig und treu. Er erinnert daran, dass er schon die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob angeredet und geführt hat. Ihn haben sie verehrt und seinen Weisungen sind sie gefolgt. Hier spricht also einer, der seine Güte und seine Zuverlässigkeit in der Geschichte Israels schon vielfach bewiesen hat. Er ist ein Gott, der die Menschen sieht und hört und der sie erhört. So hat er auch jetzt die Leiden der Israeliten wahrgenommen und ihr Schreien gehört. Er wird sie befreien und Mose soll sie in seinem Auftrag, ich zitiere, in ein schönes und geräumiges Land, Ende des Zitats, führen. Mose aber braucht mehr als diese Aussagen, wenn er das Volk überzeugen und hinter sich bringen soll. Die Israeliten leben seit langem unter den Ägyptern. Sie haben eine Fülle von Göttern kennengelernt und sie alle werden, je nach ihrem Einflussbereich, mit oft wechselnden Namen angerufen. Israel wird sich also nicht mit Hinweisen auf eine ferne Vergangenheit und auf die alten Geschichten begnügen, sondern es wird Mose nach dem Namen des Gottes fragen, der da zu ihm gesprochen hat. So einschneidend und fordernd noch dazu gesprochen hat. Wie hat er sich identifiziert? Für welchen Lebensbereich ist er zuständig? Wer ist er überhaupt? Und Gott, der so unbedingt Überlegene, geht tatsächlich auf die Bedenken des Mose ein und nennt seinen Namen. Ich zitiere: Da sprach Gott: Ich bin der Ich Bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sprechen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Ende des Zitats. Dieser Name aber offenbart sein Wesen und verhüllt es zugleich. Ich bin, sagt er, von jeher und für immer. Ich bin wirklich vor jeder anderen Wirklichkeit und über sie hinaus. Ich bin der unantastbare und unzerstörbare Grund von allem, was ist. Das zu wissen genügt und muss euch genügen. Ein eigentlicher Name, mit dem sich ein Individuum von dem anderen unterscheidet, mit dem sich dieser Gott von den anderen unterscheiden ließe, ein solcher Name wird verweigert. Denn Gott existiert nicht auf gleicher Ebene mit anderen. Er ist Gott, der eine und einzige, unvergleichbar. Vor ihm verwandeln alle anderen sich in Schall und Rauch. Er allein ist. Er allein wirklich und wahr. Alles, was sonst besteht, ist durch ihn geworden, nach seinen Gedanken und seinem Plan. Ich bin in diesem Nicht-Namen ist eine Wucht und Größe der Selbstoffenbarung, die erschlägt und zugleich Grund gibt für jede nur denkbare Hoffnung. Am Berg Sinai offenbart sich Gott dann nach der geglückten Flucht aus Ägypten dem gesamten Volk Israel. Diese Erzählung im Buch Exodus folgt demselben Muster wie die vom brennenden Dornbusch. Es wird deutlich, auch in der Gegenwart hat Gott seine Macht bewiesen. Er hat die Israeliten aus der Unterdrückung befreit, sie trockenen Fußes durch das Schilfmeer ziehen lassen und ihre Verfolger vernichtet. Bei der beschwerlichen und gefährlichen Wanderung mit all ihrer Habe und ihren Viehherden durch die unwirtliche und lebensfeindliche Landschaft der Wüste hat er ihnen seine Zuverlässigkeit und Fürsorge gezeigt. Manna und Wachteln und Wasser aus dem trockenen Felsgestein haben sie vor dem Tod bewahrt. Jetzt steht das Volk am Fuße des Sinai und erlebt die Herabkunft Jahwes im Feuer. Er selbst bleibt verborgen im Gewitter, im Aufzucken der Blitze, in Wolken und Rauch. Aber in Donner- und Posaunenschall hören sie seine Stimme. Nur Mose und Aaron dürfen den Berg besteigen, der durch die Gegenwart Gottes geheiligt ist. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine kleine Pause zur Besinnung und zur Erholung und hören ein bisschen Musik. will einen Bund mit dem Volk schließen, das er sich auserwählt hat. Ich bin der Ich Bin, heißt es auch hier im ersten Satz des Vertrages, den er den Israeliten vorlegt. Aber dann fährt er fort, dein Gott. Ich bin Yahweh, dein Gott. Damit überspringt er den unendlichen Abstand des Schöpfers von seiner Kreatur und bekennt sich als das Gegenüber des ungleichen Bundes, der da geschlossen werden soll. Ich bin der Eine, der Einzige und ich bin dein. Ich sorge für dich und beschütze dich. Und das habe ich schon gezeigt, denn ich bin der, ich zitiere, der dich aus dem Ägypterlande, dem Sklavenhause, herausgeführt hat. So steht es im ersten Gebot. Du weißt also, auf wen du dich einlässt. Und ich will dich ganz. Ich zitiere, du sollst keine anderen Götter haben als mich. Denn ich, Yahweh, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Schuld der Väter ahndet an den Kindern, Enkeln und Urenkeln derer, die mich hassen. Der aber Huld erweist bis ins tausendste Glied an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Und schließlich, ich zitiere, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ihn nicht zu frevelhaftem missbrauchen, erläutert der Text des Deuteronomium. Ich bin dein Gott und du bist mein Volk. Gott, der unendlich Überlegene, ist der Überlegene auch in der Liebe. Er wünscht sich unsere volle Hingabe, nicht für sich, sondern weil er weiß, dass unser Leben davon abhängt. Und doch lässt er dem Menschen die Freiheit, den Bedingungen des Bundes zu folgen oder sich abzuwenden, eigene Wege zu gehen und damit den Tod zu wählen. Die klare Entscheidung, vor die er uns damit stellt, ängstigt uns in ihrer Schroffheit. Und weil sie alles fordert, scheuen wir immer wieder zurück. Das wirkt sich selbst auf den Umgang mit dem Gottesnamen aus. Er ist unaussprechlich, sagt das Kompendium. JHW in unserer Aussprache steht in der Heiligen Schrift. Und bis heute streiten sich die Gelehrten über die Aussprache der vier geheimnisvollen hebräischen Buchstaben. Sagte man ursprünglich Jahwe oder Yahweh, Yahweh, Jehova? Selbst die sprachliche Herkunft dieses Namens ist nicht so eindeutig, wie man es gern hätte. Wahrscheinlich ist er abgeleitet von einer archaischen Form des Verbs sein, das im Hebräischen so viel wie Dasein, Vorhandensein, Wirksamsein bedeutet. Das hat man in jüngster Zeit dafür genutzt, die Übersetzung etwas abzuwandeln. Nicht mehr Ich bin der Ich bin, heißt es, sondern Ich bin der Ich bin da. Oder auch Ich bin für euch da, Das klingt gefälliger, anheimelnder und vertraulicher sozusagen. Und in der Aussage ist diese Übersetzung zweifellos wahr. Denn Gott selbst beruft sich ja auf sein Handeln an den Vätern Abraham, Isaak und Jakob und auf seine Beziehung zu ihnen. Er bezeugt, dass er die Klagen Israels gehört hat und kündigt an, dass er sie erhören und sein Volk aus Ägypten herausführen will. Er ist also da für die, die ihre Stimme zu ihm erheben. Er kümmert sich um sie. Das schafft für unser modernes Bewusstsein ein Gefühl von Nähe. Mir scheint es dennoch richtiger und letztlich auch hilfreicher im Hinblick auf die Wahrheit, die Übersetzung "Ich bin, der ich bin" vorzuziehen. Sie steht da wie ein Fels, schroff und kantig, abweisend und hält uns damit im Bewusstsein, dass dieser Gott von seinem Wesen her der ganz andere ist, der Ferne, unbegreiflich und unzugänglich für uns. Der Abstand ist unendlich. Und nur wenn wir das wahrnehmen, erfassen wir etwas von der Größe Gottes, vor allem aber von dem bestürzenden Ausmaß der Liebe, mit der er um uns wirbt. Unsere Kraft und Sehnsucht reicht nicht aus, um den Abgrund zwischen uns und Gott zu überwinden. Er allein kann uns den Weg öffnen und er hat es getan. Mose empfängt den Namen Gottes auf heiligem Boden. Gott beugt sich herab um der Rettung des Menschen willen, damit sie auf ihn vertrauen und seinen Weisungen folgen, will er gekannt sein als der eine, der wahre und mächtige und als der Heilige, dem man in Ehrfurcht begegnen muss. Mose darf nicht an das Feuer im Dornbusch herantreten. Es bleibt unzugänglich und er muss seine Schuhe ausziehen. Und doch spricht dieser Gott mit Mose voller Respekt vor der Freiheit, die er selbst dem Menschen anerschaffen hat. Er hört auf dessen Fragen und Bedenken und gibt ihnen nach. Fast könnte man sich an die moderne Rede vom Menschen als dem Partner Gottes erinnern fühlen. Aber sie enthält höchstens die halbe Wahrheit und verhüllt letztlich das unauslotbare Geheimnis der göttlichen Liebe. Da ist einer, der uns nichts schuldet und für den wir nichts tun können. Und doch will er uns in seine unzerstörbare Wirklichkeit hineinziehen, damit wir zur Fülle und Vollendung des Lebens kommen. Nur wenn wir ahnen, aus welchem Abstand Gott auf uns zugeht, um unser Herz zu suchen, können wir ihm mit der Ehrfurcht begegnen, die ihm gebührt. Daran ändert auch die Menschwerdung nichts. Die Juden wagten und wagen es bis heute nicht, den hochheiligen Gottesnamen auszusprechen und ersetzten ihn schon im Alten Testament durch die Anrede Adonai, mein Herr. Sie wurde mit dem griechischen Wort Kyrios auf Jesus übertragen, der so als Gott gekennzeichnet wurde. Paulus schreibt zum Beispiel an die Römer: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und Jesus selbst sagt im Johannesevangelium: Ehe Abraham ward, das heißt, ehe Abraham geboren wurde, bin ich. Ehe Abraham ward, bin ich. Seine jüdischen Zuhörer wollten Steine auf ihn werfen, weil sie die scheinbare Anmaßung, die in der Anspielung auf den heiligen Gottesnamen lag, nicht ertrugen. Doch Jesus, der als Mensch unter den Menschen lebte, der ihnen ganz nahe war, offenbarte sich hier als der ewige, zeitlose, unbegreifliche Gott. Mit der Geburt, der Passion und der Auferstehung des Sohnes hat Gott uns über den Namen hinaus den Kern seines Wesens erschlossen. Das unzugängliche göttliche Sein zeigte sich als die immer lebendige und wirkende Liebe von drei Personen, die unauflöslich eins sind. Damit aber offenbarte sich die Natur unserer Beziehung zu Gott auf eine ganz neue Weise. Denn wir sind aus dieser Liebe entstanden und werden durch sie getragen und erhalten. Aber wenn wir an Christus glauben, dann wird sie darüber hinaus uns in der Mitte unseres Seins erfüllen. Der dreifaltige Gott, vor dessen unendlicher Größe und Macht und Liebe wir atemlos bleiben, dessen Wege wir nicht durchschauen, er wird in uns wohnen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich für heute.
Mit welchen Namen offenbart sich Gott? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung. Frau Dr. Böse, herzlichen Dank für die Ausführungen und dass Sie unser Gast waren.